Ich freue mich, heute Morgen unter euch zu sein, richtig live, und bin gerne von Leipzig hierher gekommen, um mit euch zusammen ein Wort Gottes zu teilen, was uns eine Ausrichtung geben soll, auch auf die kommende Woche. Eigentlich wollten wir an diesem Sonntag ja die neuen gewählten und erkannten Ältesten einführen. Das geht jetzt mit der gegenwärtigen Situation nicht, und wir haben es auf den 7. März verschoben, also in gut 6 Wochen, in der Hoffnung, dass wir es dann durchführen können und dass ihr dann auch größtenteils wieder hier im Gemeindehaus sein könnt. Liebe Grüße von der Gemeinde Jakobstraße und auch von unserem Gemeindeverband Christusforum Deutschland. Wie können wir in der Zeit, wo wir Abstand halten sollen, gute Beziehungen zueinander halten und vielleicht sogar noch ausbauen? Das Thema der Predigt heute Morgen lautet Beziehungen, und ich möchte mit euch einen Text anschauen aus dem 1. Thessalonicher Brief. Der 1. Thessalonicher Brief ist ja einer der ältesten Briefe im Neuen Testament, das heißt einer, der zuerst geschrieben, am Anfang geschrieben wurde, ungefähr im Jahr 50. Das sind dann so 15, 16 Jahre nach der Auferstehung Jesu und nach der Bekehrung des Paulus. Er war dort in dieser Gemeinde in Thessalonich gewesen, nur relativ kurze Zeit in der Apostelgeschichte. Und alle Briefe im Neuen Testament, fast alle Briefe im Neuen Testament, haben ja das Setting, in dem sie geschrieben wurden, in der Apostelgeschichte. Also wenn man mal in der Apostelgeschichte nachliest, Kapitel 16, 17, dann liest man von dem Besuch der Missionare dort in Thessalonicher. Und dort wird berichtet, dass er nur 3 Sabbate da waren, vielleicht waren es auch 6 Wochen, aber relativ kurze Zeit, um eine Gemeinde zu gründen. Und so hat Paulus dort das Evangelium verkündet, hat dort gelebt, die Zeit mit den Geschwistern, und Gott hat Erstaunliches getan. Viele sind zum Glauben gekommen und haben sich bekehrt, weg von ihrem Götzenglauben vorher, hin zu dem lebendigen Gott, und sind auf Jesus Christus fokussiert, den Zoom auf Jesus, der eines Tages wiederkommen wird. Und er dankt Gott bei jeder Erinnerung an sie und spricht auch von ihrem Einsatz im Glauben und ihren Bemühungen der Liebe und ihrem Ausharren in der Hoffnung. Gemeinde ist ein wunderbares Gebilde. In der Gemeinde sind Menschen zusammen, die Christen sind. Und Christen heißt ja, da ist eine Beziehung zu Jesus Christus da. Und sich immer wieder einmal auch zu überlegen, wie ist die denn eigentlich entstanden? Und in welcher Situation habe ich mein Leben Jesus anvertraut? Und was habe ich zu ihm gesagt damals? Und was hat er zu mir gesagt? Und wenn du einmal überlegst, von wie vielen Geschwistern in der Gemeinde weißt du eigentlich die Geschichte, wie sie sich zu Jesus bekehrt haben und warum und in welcher Situation? Weißt du sie von deinem eigenen Ehepartner? Wenn nicht, frag doch heute beim Mittagessen mal, sag mal, wann hast du dich eigentlich bekehrt und in welcher Situation und warum? Paulus konnte die Geschichten von einigen Geschwistern in Thessalonicher erzählen, weil er eben dabei war. Und es hat ihm viel ausgemacht, sie nicht sehen zu können. Deswegen hat er Timotheus hingeschickt. Im 3. Kapitel lesen wir davon, um das zu befestigen und zu sehen, wie es geht. Und der kommt zurück und sagt, den Geschwistern geht es gut und sie wachsen im Glauben. Das ist eine große Freude für Paulus, was er dort beschreibt. Und auch geht er auf die Fragen ein, die sie haben. Eine Frage war zum Beispiel, in der letzten Zeit sind einige Geschwister gestorben. Was ist denn jetzt mit denen? Und wenn der Herr wiederkommt und uns holt, sind wir denn dann eher bei ihm? Oder sind die eher bei ihm? Wie ist denn das? Alles sehr verständliche Fragen, auch praktische Fragen. Und im 4. Kapitel spricht Paulus davon, Wie genau das ist, könnt ihr alles nachlesen, Kapitel 4 ab Vers 13, wie das ist, wenn der Herr wiederkommt und uns abholt. Und die Antwort ist, niemand ist früher da, sondern zugleich werden wir, die wir entrückt werden, mit denen, die dann auferweckt werden aus den Toten, bei ihm sein. Und wir sollen wachsam sein, dass der Herr bald kommen wird. Im zweiten Kapitel, 1. Thessalonicher 2, berichtet er von der Beziehung zu der Gemeinde. Dieses Kapitel möchte ich mit euch zusammen anschauen. Nächstes Mal bitte drauf. 1. Thessalonicher Kapitel 2, die Verse 1 bis 12. Die Beziehung zur Gemeinde. Und ich würde gerne am Anfang auch einmal fragen, wie ist denn eigentlich deine Beziehung zur Gemeinde? Für wen betest du jetzt in der Zeit, wo Abstand angesagt ist? Wer liegt dir besonders am Herzen mit ihrer oder mit seiner Lebenssituation und all dem, was da gerade los ist? Für die Familien und die Kinder im Homeschooling und die besondere Situation, die dadurch in Familien da ist, hat Jonas ja gerade erst gebetet. Wie kannst du den Kontakt halten und eine Ermutigung für jemand anders sein in der kommenden Woche? Die Beziehung zur Gemeinde. Und wir lesen in den ersten vier Versen von dem Besuch der Missionare in Thessalonich. Mal die nächste Folie bitte. Ich lese 1. Thessalonicher 2, 1 bis 4. Und wer seine Bibel zu Hause dabei hat, kann es selber nachschlagen. Ansonsten seht ihr das gleich auch nochmal in dem Feld hier im Bild drin. Denn ihr wisst, 1. Thessalonicher Kapitel 2, und das ist eine Formulierung, die ganz oft in diesem Brief erwähnt wird. Achtmal schreibt Paulus, wie ihr wisst, denn ihr wisst ja, und darüber habt ihr nicht nötig, dass ich euch schreibe, denn ihr selbst wisst ja. Das heißt, er knüpft an Dinge, die er ihnen schon gesagt hatte damals und was sie eigentlich ja wissen. Denn ihr selbst wisst, dass unser Eingang bei euch nicht vergeblich war, sondern nachdem wir vorher gelitten hatten, und dort schreibt er jetzt über den Beginn ihres Dienstes in den ersten zwei Versen, sondern nachdem wir vorher gelitten hatten und misshandelt worden waren, wie ihr ja wisst, in Philippi, wurden wir freimütig in unserem Gott, das Evangelium zu euch zu reden, unter viel Kampf. Und dann beschreibt er seine Beweggründe. Denn unsere Ermahnung geschah nicht aus Irrtum, noch aus Unlauterkeit, noch mit List, sondern wie wir von Gott tauglich befunden worden sind, mit dem Evangelium betraut zu werden, so redeten wir zu euch. Denn ihr wisst, wie das war, als wir zu euch kamen. Wir kamen ja nicht aus nirgendwo. Sondern als wir zu euch kamen, Paulus, Silas und andere, kamen wir aus Philippi. Und die erste Begegnung ist ja immer sehr wichtig. Den Eindruck, den man in den ersten 5 Minuten macht, der ist extrem wichtig. Und wie war das am Anfang, als sie kamen? Und sie kamen aus einer Situation, wird ja hier beschrieben, können wir auch in Apostelgeschichte 16 lesen, wo sie vorher viel gelitten hatten und misshandelt worden waren, wie ihr wisst, in Philippi. Und wenn man das dort alles sieht, festgenommen von der römischen Polizei, ins Gefängnis geworfen, in den Hochsicherheitstrakt, in den Block gespannt und dann singen sie in der Nacht die Schmerzen der Rutenschläge tun ihnen noch weh. Und Gott tut dieses Wunder, dass die Gefängnistüren aufspringen. Sie sind alle frei. Der Gefängniswärter bekehrt sich noch und dann gehen sie. Aber die Schmerzen, das Leiden und die Verfolgung dort hängt ihnen immer noch an den Knochen. Und wenn man so etwas einmal erlebt hat, dann sagt man sich doch, das brauche ich nicht nochmal. Muss ich mich nochmal in so eine Situation begeben? Jetzt reicht's erstmal mit Missionsdienst. Und das wäre voll verständlich gewesen. Aber so haben sie nicht reagiert, sondern nachdem wir dort viel gelitten haben, sind wir bereit geworden, freimütig in unserem Gott auch euch wiederum das Evangelium zu bringen unter viel Kampf und Einsatz. Die Verfolgung, die Misshandlung halten sie nicht davon ab, weiter anderen das Evangelium zu bringen. Und darin finde ich Paulus vorbildlich. Und wenn wir einmal überlegen, was erleben wir denn? Vielleicht mal, dass wir belächelt werden oder dass man irgendwie schlecht über uns redet oder denkt oder wir haben das Empfinden, wir werden abgelehnt, weil wir Christen sind, so ein bisschen hinterweltlich und so. Was ist das schon? Nicht aufgeben, weitermachen, neue Freimütigkeit in Gott zu bekommen. Und dann schildert er ihre Beweggründe in den Versen 3-4 und sagt, was uns bewogen hat, war nicht irgendwie Irrtum oder Unlauterkeit, sondern wir sind von Gott betraut worden mit dieser guten Botschaft, dass er seinen einzigartigen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Die schönste und wichtigste und beste Botschaft, die es überhaupt gibt, haben wir von Gott bekommen. Und mit den Motiven, diese Botschaft an euch weiterzugeben, sind wir zu euch gekommen. Und dann redet er in den nächsten Versen, 5-8, von der Beziehung zu der Gemeinde. Wie sind sie dort aufgetreten? Wie hat sich die Beziehung entwickelt? Und wenn wir einmal überlegen, mit welchen Missionsarbeiten sind wir verbunden? In unserer Gemeinde Jakobstraße sind wir zum Beispiel mit Missionsarbeit in Pakistan verbunden. Wir sind mit Missionsarbeit in Ägypten verbunden. Wir sind mit Missionsarbeit in Syrien, Iran und Irak verbunden. Wenn die Missionare kommen und sie sind unter uns, sie berichten, da wächst eine Beziehung. Und vor allen Dingen fühlt man sich dann mit hineingenommen in das Anliegen. So war das hier auch. Und er sagt, als wir zu euch kamen, haben wir euch die Lehre mitgeteilt. Vers 5, denn ihr wisst, dass es weder aus Vorwand für Habsucht geschah, noch sind wir mit schmeichelnder Rede bei euch aufgetreten. Und das sind alles Punkte, die wichtig sind. Wie kommt Paulus darauf, sowas zu sagen? Der Hintergrund ist, dass zu der Zeit sehr viele unterwegs waren, die irgendwelche religiösen Dinge verklickert haben und das mit sehr unterschiedlichen Motiven. Und sehr oft auch die Hand aufgehalten haben und sich dafür dann haben bezahlen lassen und versorgen lassen. Der zweite Thessaloniker spricht sehr viel davon, von Leuten, die auftreten, die sich durchfüttern lassen von Gemeinden sozusagen. Und dieser Spruch, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen, ist in diesem Zusammenhang gesagt. Ja. Leute, die aus Motiven Hier steht es, Vorwand der Habsucht mit schmeichelnder Rede aufgetreten sind, Ehre von Menschen suchten, ein gewisses Standing und Anerkennung suchten mit ihren rhetorischen Gründen. Das alles war bei uns nicht vorhanden, sagt er. Und obwohl wir als Apostel, Gesandter von Jesus, hätten gewichtig auftreten können, und da spricht er das an, dass sie das Recht gehabt hätten, sich von der Gemeinde versorgen zu lassen und bezahlen zu lassen, haben wir das doch nicht in Anspruch genommen. In einem anderen Brief, 1. Korintherbrief, spricht Paulus auch davon, dass sie das bewusst nicht in Anspruch genommen haben. Und hier redet er jetzt im Weiteren davon, dass sie ihre normalen Arbeit nachgegangen sind und nebenbei ihnen das Evangelium verkündigt haben. Wir suchten keine Ehre von Menschen, Vers 6, weder von euch noch von irgendeinem anderen. Und obwohl wir Christi Apostel sind und als solche hätten gewichtig auftreten können, haben wir es nicht getan, sondern wir sind in eurer Mitte zart gewesen, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. Beziehungen, die von Liebe geprägt sind. Er schreibt dann weiter in Vers 8, dass sie nicht nur bereit waren, das Evangelium und die Botschaft weiterzugeben, sondern ihr eigenes Leben, so in Liebe zu euch hingezogen. Und das ist vielleicht der Schlüsselvers in diesem ganzen Abschnitt, Vers 8. So in Liebe zu euch hingezogen, Thessalonicher, waren wir willig, euch nicht allein das Evangelium Gottes, sondern auch unser eigenes Leben mitzuteilen, weil ihr uns lieb geworden wart. In Liebe zu Menschen hingezogen. Bei wem ist das so? Bei dir? Zu wem hast du eine Beziehung, dass es dich zu diesen Personen hindrängt, in Interesse und in Anteilnahme, dass du innerlich dabei bist? Kürzlich sagte mir jemand, Friedemann, an dem und dem Tag habe ich dort einen kleinen operativen Eingriff, bete für mich. Und er hat die Uhrzeit dazu gesagt. Und ich war den ganzen Vormittag dabei und dachte, jetzt kommt die Narkose und jetzt ist die Zeit, wo die OP durchgeführt wird. Und man ist einfach mit dabei. So in Liebe zu euch hingezogen, waren wir willig, euch nicht nur die Botschaft abzugeben, sondern unser eigenes Leben euch mitzuteilen, mit euch zu teilen. Und er beschreibt das hier, dass der Umgang in der Mitte zart war wie bei einer stillenden Mutter. Und ich nehme mal an, ihr kennt eine stillende Mutter oder gegenwärtig stillende Mutter oder habt dort Beziehungen oder Erfahrungen dazu. Unsere Enkeltochter ist gerade auf die Beine gekommen und ich habe das noch sehr gut auch ganz frisch auf dem Bildschirm, wie das ist, wenn ein Kind gestillt wird. Und wenn es dann plärrt, ja, dann muss man mal gucken, ist die Windel voll oder will es kuscheln oder Zahnschmerzen, wo kriege ich Dentinox her? Und die Bedürfnisse des Kindes haben Vorrang in jeder Situation. Und Paulus schreibt das so, eure geistlichen Bedürfnisse hatten bei uns Vorrang. Ständig bemüht zu überlegen, was braucht diese Person jetzt? Was hilft dir jetzt weiter? Ein Zuspruch, eine Ermutigung oder dass man einfach mal die Gedanken sortiert. Ja, so viel ist da im Quirl drin und jetzt fangen wir mal an zu sortieren. Was gehört denn eigentlich wohin? Und dann sieht man wieder klar oder Zweifel oder man hat gebetet und die Gebete wurden nicht erhört. Wie soll ich das jetzt einordnen? Eure Bedürfnisse, eure geistlichen Bedürfnisse hatten Vorrang bei uns. Mit wem in der Gemeinde geht es dir so? Wer liegt dir auf dem Herzen? Zu wem hast du so eine Beziehung, wo es um das geistliche Weiterkommen geht und die gegenseitige Förderung? Was macht überhaupt gute Beziehungen aus? Da müsste ich mit euch gerne einmal das Beziehungsrad anschauen, wenn du mal die andere Folie dort einlegst. Einige Dinge, die eine gute Beziehung ausmachen. Und das Erste, was dort ist, ist Freundlichkeit. Freundlichkeit schlägt alles. Zu Leuten, die miesgrämig und miesepetrig sind und laufend irgendwas zu kritteln haben, denen geht man aus dem Weg. Aber wer anderen mit Freundlichkeit begegnet, der hat sie schon gewonnen. Und ein weiteres wichtiges Element in guten Beziehungen ist Interesse. Echtes Interesse am Ergehen des anderen, an der Lebensgeschichte, an den Herausforderungen, an den Lasten, die diese Person trägt, an den Hobbys, an den Wünschen. Ich habe es von einer Gemeinde gehört, wo Menschen dann neu in die Gemeinde reinkam und jemand auf sie zuging und die einzige Frage war: Kennst den Herrn? Kennst den Herrn? So, also auf Deutsch: Bist du Christ? Und wo die Person das dann bejahte, ja, dann ist ja gut. Weggewandt und sich mit anderen Leuten unterhalten. Zeugt das von Interesse? Ist das einzige Interesse, bist du schon gerettet oder nicht? Und unser Interesse geht darüber nicht hinaus. Gute Beziehungen sind von Interesse, gegenseitigem Interesse am Ergehen und am Leben des anderen gekennzeichnet. Dann aktives Zuhören. Wenn jemand sagt, ja, mit unserer Mutter wird es auch immer schlechter, die hat jetzt schon Pflegegrad 4 bekommen und wir wissen gar nicht so richtig, wie es weitergeht. Ja, was hat diese Person jetzt eigentlich gesagt? Ging es nur um die Information, die Mutter hat jetzt Pflegegrad 4 bekommen? Oder lag da noch mehr drin? Wir wissen gar nicht richtig, wie es weitergeht. Die Sorge, die Unsicherheit und vielleicht auch die Hilflosigkeit, eine Lösung zu finden in dieser Situation. Aktives Zuhören hört hinter dem, was gesagt ist und schaut, was zwischen den Zeilen auch noch vorhanden ist. Und dann Empathie. Empathie heißt Mitgefühl. Seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Mitfühlend. Darauf einzugehen und sagen, oh, das ist eine harte Nuss. Ich wüsste gar nicht, was ich in deiner Situation machen würde. Mitgefühl zum Ausdruck zu bringen. Wichtig in guten Beziehungen ist auch, den anderen zu respektieren und stehen zu lassen. Selbst wenn vielleicht Meinungen und Ansichten da sind, die nicht meine Meinungen und nicht meine Ansichten sind. Das zu respektieren, dass jemand so denkt und sich so verhält und sich zu bemühen, es zu verstehen, selbst wenn man es nicht teilt. Ein wichtiger Punkt für gute Beziehungen ist auch Gastfreundschaft. Nun, Gastfreundschaft ist jetzt zurzeit tatsächlich ein bisschen schwierig. Aber wenn es nicht so geht, dass du jemanden zum Essen einladen kannst, vielleicht kannst du Gastfreundschaft in deinem Herzen ausüben und sagen, heute lade ich mir mal diese Person oder diese Familie in mein Herz ein und sitze sozusagen in meinem Herzen mit ihnen am Tisch und bete für sie, segne sie, die wissen da vielleicht gar nichts davon. Aber du hast sie eingeladen, echte Gastfreundschaft mit ihnen in deinem Herzen zu feiern. und für andere zu beten. Mein Vater war auch ein Ältester in einer Gemeinde und er war ein Beter. Ich habe ihn oft erlebt, wie er mit Menschen gesprochen hat und anschließend hat er gesagt, darf ich noch für dich beten? Und hat genau das, worüber man gesprochen hat, die Situation mit dem Homeschooling, die Situation an der Arbeit, in der Nachbarschaft, die Dinge, die Thema waren, zum Gebet gemacht. Das hat mich beeindruckt und darin ist er mir ein großes Vorbild. Miteinander beten. Wer von euch hat schon mal am Telefon mit jemandem gebetet oder via Zoom? Viele, es geht. Ja. Und auch in dieser Situation der Erste zu sein, der sagt, darf ich noch für dich beten oder mit dir beten über dem, was wir gerade besprochen haben. Schließlich sind gute Beziehungen auch werden auch dadurch gestärkt, dass man einen Zuspruch jemandem gibt in einer bestimmten Situation. Heute ist in unserer Gemeinde eine Person, die ihren 40. Geburtstag feiert. Und ein Familienvater, wunderbare Familie, 3 Kinder. Und ich habe ihm heute Morgen zum Geburtstag gratuliert, ihm Gottes Segen gewünscht und den Vers aus Psalm 40, Vers 9 gewünscht. Dein Wohlgefallen zu tun, Herr, liebe ich. Und ich glaube, dass es eine Stärkung für ihn war, das zu lesen heute Morgen. Ein Zuspruch. Der Herr ist immer noch größer. Gott sieht dich in deiner Lage. Ich bete für dich und bringe deine Situation irgendwie mit diesem Bibelwort in Verbindung. In der letzten Woche habe ich mit einer Frau gesprochen, einer Frau von einem hauptberuflichen Mitarbeiter, der Burnout hat und sie fühlt sich völlig überfordert mit der Situation und sagt, alles ist kaputt und schrecklich und wir sind am Ende auf der ganzen Linie gescheitert. Und ich sagte dir, was du mir erzählst, kommt mir vor, wie die Situation von der Naomi im Alten Testament ausgezogen, um eine wunderbare Zeit zu erleben, der Schicksalsschlag, sodass sie sagt, nennt mich nicht mehr die Freundliche, nennt mich die Bittere. Ich bin an der Situation bitter geworden. Aber was sagt denn das Buch Ruth, wie es dann weitergegangen ist und wie Gott gerade dieses Tal der Tränen benutzt hat, um daraus eine Segenslinie aufzubauen? Warum soll das in deinem Leben mit der Situation, durch die du gerade durchgehst, nicht genauso geschehen können? Für wen betest du? Wer liegt dir besonders am Herzen mit ihrer oder seiner Situation und mit all dem, was dort gerade los ist? Wie kannst du den Kontakt halten und eine Ermutigung sein? Jetzt gehen wir wieder zurück und lesen noch die letzten 3 Verse, 9 bis 12, wo es um das Beispiel der Missionare geht. Und hier schildert Paulus, welches Beispiel sie ihnen gegeben haben, einmal in der Erarbeitung seines Lebensunterhaltes, aber dann auch in der Ermahnung zu einem würdigen Lebensstil. Denn ihr erinnert euch, Brüder, und das ist ungefähr so, wie ihr wisst, an unsere Mühe und Beschwerde, Nacht und Tag arbeitend, um niemand von euch beschwerlich zu fallen, haben wir euch das Evangelium Gottes gepredigt. Ihr seid Zeugen und Gott ist ein Zeuge, wie heilig und gerecht und untadelig wir gegen euch waren, die Glaubenden, wie ihr ja wisst, und dass wir euch zwar einen jeden einzelnen von euch beschworen haben und ermahnt haben, wie ein Vater seine Kinder ermahnt und tröstet, des Gottes würdig zu wandeln, der euch zu seinem Reich und seiner Herrlichkeit berufen hat. Sie haben ein Beispiel gegeben mit dem persönlichen Lebenswandel. Tag und Nacht gearbeitet und wie er das gemacht hat, keine Ahnung, ob er am Tag gearbeitet hat und dann abends das Evangelium verkündigt hat oder ob er tagsüber das Evangelium verkündigt hat und die Geschwister im Glauben trainiert hat und dann nachts gearbeitet hat in seinem Beruf als Zeltmacher. Aber er wollte ein Beispiel geben, wie man fleißig und gerecht und gleichzeitig auch unanstößig heilig leben kann, des Gottes würdig, der einen berufen hat. Und hier spricht er von einem Vater, der seine Kinder tröstet und ermahnt. Wir Väter sind mit unserem Lebensbeispiel die größte Orientierungshilfe für unsere Kinder. An uns sollen unsere Kinder sehen, wie man mit Gott leben kann und wie man mit Gott durch dick und dünn geht und das Leben meistern kann. Und so schreibt Paulus das hier: Wir waren unter euch wie eine Mutter, fürsorgend, in Liebe zugewandt und wie ein Vater, der ermahnt hat, der getröstet hat und mit seinem Lebensbeispiel Orientierungshilfe war. Wie wunderbar diese Beziehung, die sie zu den Geschwistern in Thessalonich hatten. Und es geht darum, dass sie ermutigt werden, Gott würdig zu wandeln, der sie berufen hat, der sie errettet hat und der ihr Leben gebrauchen will als ein Zeugnis für andere Menschen, dass Jesus tatsächlich der Retter ist. Beziehung zur Gemeinde. Wie ist deine Beziehung zur Gemeinde? Und wie ist deine Beziehung zu einzelnen Menschen? Zu wem in der Gemeinde hast du eine Beziehung? Und zu wem ist die Beziehung eigentlich schwach, aber dein Interesse ist da und dein Anteil nehmen? Und wie könntest du sie heute und in der kommenden Woche stärken? Was lehrt uns dieser Abschnitt? Dieser Abschnitt lehrt uns, liebe Menschen, die Jesus brauchen. Liebe ist die Macht, die am allerstärksten verändert. Deswegen liebe Menschen, die Jesus brauchen. Und ich bin überzeugt, dass du mindestens 10 Menschen kennst, die Jesus brauchen. Liebe Menschen, die Jesus brauchen. Und liebe Menschen, die dir am Herzen liegen. Liebe ist Wille zur Gemeinschaft. Liebe ist Wille zur Gemeinschaft. Liebe Menschen, die dir am Herzen liegen. Und liebe Menschen, die dich brauchen. Gerade jetzt in dieser Situation. Wer oder welche Familie, welches Kind, welcher Teenager liegt dir besonders am Herzen? Wie kannst du ihnen deine Annahme, Liebe und Respekt zum Ausdruck bringen und sie ermutigen und stärken in der kommenden Woche? Der Herr wird es dir zeigen. Und das Beispiel der Missionare hier in Thessalonich soll uns ein Anstoß sein, in der kommenden Woche so miteinander umzugehen. Amen.